Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte lässt sich aus der Sicht von Gewinnern oder aus der Sicht von Verlierern erzählen. Häufig überwiegt Ersteres. Es ist wahrscheinlich auch einfacher. Der Trierer Historiker Lutz Raphael steht dagegen nach eigenem Bekunden der Obsession für Fortschritts- und Wachstumserzählungen skeptisch gegenüber und beschreibt in seiner groß angelegten Studie jenseits von Kohle und Stahl einen Schrumpfungsprozess. Ja, das Verschwinden eines ganzen Milieus der Industriearbeiterschaft nämlich. Genau darüber will ich jetzt mit ihm reden. Guten Morgen, Herr Raphael.
Guten Morgen.
Gibt es wirklich keine Industriearbeiter mehr? Nein, gibt es doch noch, nur ihr Milieu ist weg.
Das ist sicher richtig so, wie Sie das formulieren. Vor allen Dingen ist die Industriearbeit, die ja auch heute noch, zumindest in der Bundesrepublik, nicht nur ganz wichtig für den Wirtschaftsprozess insgesamt ist, sondern auch eine Menge Menschen beschäftigt, ist diese Industriearbeit unsichtbarer geworden. Das macht auch einen großen Unterschied aus. Also nicht nur Milieus sind verschwunden, denken Sie an den Bergmann, an den Stahlarbeiter, also all das, was wir im Deutschen mit dem Wort Maloche und Malocher belegen, das ist weg, sondern die Sichtbarkeit von Industriearbeit ist merkwürdigerweise auch mit verschwunden. Deshalb ist es ja häufig so schwierig, überhaupt Menschen klarzumachen, dass Westeuropa natürlich immer noch einen ganz wesentlichen Teil seiner Wirtschaftskraft auf industrielle Leistungen beruht.
Sie beschreiben das in drei Ländern, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Aber bevor sozusagen die Industriearbeit verschwand, sagen Sie, verschwand etwas anderes. In den Nachkriegsjahrzehnten war das Ende der Proletarität. Was bedeutete denn das bis Anfang der 70er Jahre, das Ende der Proletarität?
Das bedeutete doch zum einen, dass Industriearbeiter und mit Einschränkung auch Industriearbeiterinnen immer mehr Anteil auch am gesellschaftlichen Reichtum bekamen, dass ihnen auch die gesellschaftliche Anerkennung nun zukam, die ihnen ja lange Zeit in den Ländern verwehrt wurde. Diese Stufe ist von einem englischen Soziologen, finde ich mit Recht, als die Zeit des Industriebürgertums beschrieben worden. Man kann das an Kleinigkeiten sehen. Die vielen Nachteile, die Industriearbeiter noch hinnehmen mussten im Vergleich zu Beamten und Angestellten, sind nach und nach und vor allen Dingen dann in den 70er Jahren abgeschafft worden. Diese Form der demokratisch doch so wichtigen Beziehungsgleichheit schien überall gesichert, hergestellt, und in dem Augenblick kam es zu diesem Prozess der Deindustrialisierung, und damit wurde gewissermaßen dieser erreichte Standard von gesellschaftlicher Beziehungsgleichheit plötzlich wieder auf den Prüfstand gestellt, und in vielen Regionen, ja, verschwand das dann.
Warum passierte das und warum Anfang der 80er Jahre?
Na, die Gründe sind mehrere. Zum einen spielt die Verschiebung in den Weltmärkten für Industrieprodukte eine Rolle. Mit den beiden Ölkrisen, also 73, 74 und dann 80, 82, erhöhte sich bekanntlich all das, was Energie im industriellen Prozess kostet. Damit war aber auch verbunden, dass parallel dazu mit den ja doch relativ hohen Löhnen die Produkte, die in Westeuropa hergestellt wurden, weltweit nicht mehr konkurrenzfähig waren. Dieser Prozess des Aufholens anderer Industrieländer, denken Sie vor allen Dingen an ostasiatische Länder, hatte in den 60er und vor allen Dingen in den 70er Jahren Fahrt aufgenommen. Und das bedeutete nun, dass es zu Neuverteilung in der internationalen Arbeitsteilung industrieller Produktion kam. Und darauf mussten sich alle Branchen in Westeuropa, die industrielle Produkte fertigten, einstellen. Und ein Ergebnis war, dass bestimmte Branchen fast verschwanden. Wir denken immer an den Stahl, wir denken an die Bergleute, vor allen Dingen in Großbritannien, weil es so dramatisch auch dann in diesem großen Bergarbeiterstreik ausgefochten wurde. Aber denken Sie bitte auch an die Textilindustrie, wo zum Beispiel sehr viele Textilarbeiterinnen beschäftigt waren, die typischerweise, naja, ich sage nicht spurlos ihren Arbeitsplatz verloren, aber wo die großen Auseinandersetzungen natürlich fehlten.
Große Auseinandersetzungen gab es in Großbritannien, die waren auch ziemlich brutal. Also man erinnert sich auch an die Bilder der gewaltaufgeladenen Auseinandersetzungen. Frankreich und Deutschland lief das ein bisschen anders ab.
Das ist richtig. Großbritannien ging einen deutlich anderen Weg, was die politische Moderation dieses Prozesses anging. Mit Thatcher trat eine Regierung an, die ganz bewusst Schluss mit einer industriellen Vergangenheit machen wollte, die man als nicht mehr erfolgreich ansah. Deshalb auch die radikale Durchsetzung etwa bei der Privatisierung von vorher staatlich geführten Konzernen wie im Stahlbereich oder im Bergbau. Gleichzeitig aber auch die Entschlossenheit, bestimmte Elemente des Sozialstaats gezielt abzubauen. Diese Veränderungen gingen also mit staatlicher Hilfe noch schneller voran. In Deutschland und Frankreich war die Politik mehr oder weniger daran interessiert, die Folgen, die sozialen Folgen dieses Prozesses abzumildern oder aber auch industriepolitisch sogar zu stoppen. Entsprechende Subventionen, industrie- und technikpolitische Maßnahmen traten dann dazu. Im Ergebnis aber ist für zum Beispiel die Bundesrepublik, aber auch für Frankreich, der große Sozialplan die Lösung und ein Element, an das sich damals die Menschen überraschend schnell gewöhnten, die Frühverrentung. Also der schnelle Abschied vom Malocher war etwas, was mit einer rasenden Geschwindigkeit späten 70er Jahre bis in die Mitte der 80er Jahre das Erfolgsformat war, um die vielen arbeitslos werdenden oder angedroht arbeitslos werdenden Beschäftigten im Stahlbereich, im Bergbau, in anderen Krisenbranchen möglichst vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, also in die Rente zu schicken.
Das referieren Sie jetzt ganz neutral. War das denn gut oder war das schlecht?
Naja, wenn Sie sich die Biografien von Menschen anschauen, die in diese Lage kamen, dann ist die Tatsache, dass sie eine Chance bekommen, nicht einfach nur arbeitslos zu werden, natürlich eine wichtige soziale Hilfe. Was das psychologisch bedeutete, einfach keine Arbeit mehr zu haben, das ist eine zweite, schwierigere Dimension. Denn zweifellos erlebten auch viele dieser Frühverrenteten so etwas wie das, was die Soziologen vielleicht etwas dramatisch, aber treffend den sozialen Tod nennen. Der Verlust von Kontakten, von Berufskollegen, auch der Sinn, den bis dahin natürlich das eigene Leben, die eigene Arbeit darstellte, waren weg. Und das für Menschen, die Mitte 50 waren. Bitte stellen wir uns doch Frührentner nicht immer nur als schwerst belastete Menschen vor. Diese Dimension darf man nicht vergessen. Sie wird besonders deutlich, wenn man sich die Biografien von Arbeitsmigranten anschaut. Arbeitsmigranten, die nach Deutschland gekommen waren, um zu arbeiten und plötzlich aus diesem Arbeitsprozess, ich sag mal, ganz schnell entlassen wurden und sich in einer Situation wiederfanden, wo die Bindungen, die sie aufgebaut hatten, ja im Wesentlichen über die Arbeit geknüpft waren und sie waren zurückgeworfen auf ihre Familie, auf ihr Herkunftsland. Und es ist kein Zufall, dass die Verwerfungen, die wir teilweise in den Migrantenmilieus, vor allen Dingen in Frankreich, aber auch in der Bundesrepublik kennen, natürlich mit diesem sozialen Tod zu tun haben.
Im Studio ist immer noch der Trierer Historiker Lutz Raphael über das Verschwinden der Industriearbeit in Europa. Und ich zitiere mal aus seinem Buch »Jenseits von Kohle und Stahl«. Sie schreiben da: Die derzeit zu beobachtende wachsende Unterstützung von Arbeiterinnen und Arbeitern für rechtspopulistische Parteien und Politiker ist ohne diese Vorgeschichte jedenfalls kaum zu verstehen. Das ist jetzt von mir ein bisschen von hinten aufgerollt. Im Buch haben Sie diese Vorgeschichte an dieser Stelle schon erzählt. Für den Hörer müssen Sie sie jetzt nachtragen. Warum gibt es so eine Wanderung von Leuten, wo man sagen würde, Arbeitermilieu, also eher links, heute nach rechts? Was ist diese Vorgeschichte?
Die Vorgeschichte ist eine lange und sie ist sicherlich auch kompliziert, aber man kann sich dem nicht entziehen, dass man folgende Beobachtungen machen muss und dann zu einem diesem, ich nenne es mal, Syndrom des politisch Verlassenwerdens zusammenbringt. Der erste Punkt ist, in allen drei Ländern können Sie beobachten, wie die Verbindungen zwischen Gewerkschaften und ihrem Herkunftsmilieu schwächer werden. Gleichzeitig die Verbindung zwischen Gewerkschaften und Volksparteien der linken Mitte oder links schwächer werden. Dass in einem nächsten Schritt auch die Mitgliedschaften in diesen Organisationen nachlassen und die Milieus auseinanderdriften, die vorher zu dieser Repräsentation dieses Ausschnitts der Arbeitswelt und der sozialen Milieus auf der politischen Ebene bei den kollektiven Interessensvertretungen geführt hatten. Stellen Sie sich also vor, dass in diesem Prozess, der sehr langsam, aber auch sehr lange anhielt, die Leute sich gewissermaßen verlassen fühlten. Gleichzeitig aber baute sich vielfach mit den Erfahrungen, die mit dieser Deindustrialisierung verbunden waren, also auch der Verwahrlosung von Stadtteilen, dem Niedergang ganzer Regionen, der Eindruck auf, dass die eigenen Sorgen, die eigenen Interessen kaum noch Berücksichtigung fänden. Die Zukunft schien verbaut. Und in diesen Situationen konnten rechtspopulistische Organisationen, Parteien entsprechend Punkte machen. Ganz deutlich ist das in Frankreich zu beobachten, wo es gewissermaßen zwei Wellen der Zustimmung zum Front National gab. Die erste Welle im Zusammenhang mit den großen Problemen, die vor allen Dingen in den Sozialblocks der Banlieue auftauchten, die verwahrlost wurden, in denen ständig nachrückende Migranten, Asylbewerber untergebracht wurden und die dort lebenden Arbeiter sich mehr oder weniger nicht mehr heimisch fühlten, auszogen. Da haben sie ein erstes Milieu, wo typischerweise man beobachten kann, dass der Front National plötzlich, und da sind wir jetzt in den 80er, 90er Jahren, große Wahlerfolge hat. Die heutigen Wahlerfolge des Front National finden ganz unauffällig in Randzonen statt, in Gegenden, in denen kaum, ganz ähnlich wie bei uns, solche Arbeitsmigranten, Zuwanderer heute leben, in denen aber die Spätfolgen dieser, ich nenne das, an den Rand drängen, peripherisieren, diese Prozesse ganz deutlich langfristige Spuren hinterlassen haben. Das wäre meine eher jetzt aus der Perspektive der Sozialgeschichte argumentierende Teilerklärung natürlich für die Erfolge der rechtspopulistischen Parteien in diesen Milieus.
Letzte Frage, was bedeutet denn das für die altehrwürdige Arbeitermilieupartei SPD? Hat die überhaupt noch eine Chance?
Natürlich hat die SPD wie alle anderen Parteien auch ihre Chance. Sie kann ja aus den Erfahrungen, wie ich sie in diesem Buch versucht habe, aus historischer Sicht nachzuzeichnen, lernen. Sie ist schon lange nicht mehr eine Arbeiterpartei. Sie trägt gewissermaßen dieses Ehrenemblem mit sich rum. Und schon als die Geschichte, die ich erzähle, anfängt in den 80er Jahren, ist sie im Wesentlichen ja eine Partei des öffentlichen Dienstes. Das heißt, diese Distanz, die Parteien immer wieder auch gegenüber ihren Wählern haben, ist doch kein Hinderungsgrund, um sich daran zu orientieren, was die Bedürfnisse der vielen, die lohnabhängig beschäftigt sind, und das sind heute eben die meisten in häufig gar nicht so gut bezahlten, in manchen Bereichen sogar ganz schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs, was diesen Leuten gewissermaßen auf den Nägeln brennt. Ich finde, eine Partei muss das nicht fatal hinnehmen. Das ist ein Problem der politischen Arbeit und dann auch der Überzeugungskraft. Aber an der Stelle würde ich sagen, aus der Geschichte lernen heißt nur lernen, dass man Prozesse auch stoppen und aus bestimmten Konstellationen vielleicht etwas für die Zukunft mitnehmen kann.
Vielen Dank, Lutz Raphael. Wir sprachen über die Studie Jenseits von Kohle und Stahl, eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom. Surkamp Verlag, 530 Seiten, 32 €.